Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit Thomas Löw. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er arbeitet als Psychiater und Psychoanalytiker und ist gleichzeitig Direktor der Abteilung für Psychosomatik an der Universitätsklinik Regensburg sowie der Klinik in Donaustauf. Seit 25 Jahren beschäftigt sich Thomas Löw mit der Nutzung von Atemtherapien im Bereich der Psychotherapie und auch psychosomatischen Medizin. Und ich spreche heute vor allen Dingen über ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt, und das ist die entschleunigte Atmung. Das ist ein von ihm praktiziertes Verfahren der Atemtherapie. Und wir wollen über die gesundheitsfördernde Wirkung dieser verlangsamten Atmung zusammen sprechen und diskutieren. Wie sind Sie zu diesem Thema der Atmung gekommen? Was hat Sie persönlich bewogen, tiefer einzutauchen in die Erforschung, aber auch die Anwendung der Atmung im Feld von Psychotherapie und Psychosomatik?
Ja, am Anfang der Geschichten steht oft der Zufall. Ich hatte das große Glück, dass ich ganz zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn 1989 die Marianne Fuchs kennenlernen durfte, die ja die Begründerin der Methode funktionellen Entspannung ist, bei der die Atmung eine besondere Rolle spielt, insbesondere die verlängerte Ausatmung. Und da haben wir sie sozusagen schon auf dem Plan. Und dann war im Rahmen meiner internistischen Weiterbildung einfach, nachdem ich meine Gastroenterologie abgeschlossen hatte, der nächste Programmpunkt die Lungenheilkunde, die Pneumologie. Und da hatte ich auch wieder großes Glück, dass ich einen Chef hatte mit viel Geduld und ihm alle Möglichkeiten, die ein lungenphysiologisches Labor bietet und das auch einsetzen konnte zur Forschung. In der Zeit damals gab es ein wichtiges Psychotherapiebuch, What Works for Whom, also wem nutzt welche Technik am besten. Und dann konnte ich in dem Forschungsfeld, in dem ich tätig war, wo unter anderem auch die Karin Tritt, die bei uns als Methodikerin gearbeitet hatte, ein großes Interesse hatte an der Dismantling Strategy, also dass man quasi eine psychotherapeutische Intervention kleinteilig aufdröselt und schaut, was ist denn die wirksame Komponente. Und so begann das vielleicht für die Körpertherapie einmalig, so dass wir tatsächlich versucht haben, welche Elemente gibt es denn, die wie viel Wirkung vermitteln. Und das nächste Glück war, dass wir unmittelbar am Bodyplethysmographen arbeiten konnten. Das ist so eine Telefonzelle, die genau messen kann, die Druckunterschiede innerhalb der Atemwege, der tiefen Atemwege in der Lunge. Und das sind Bereiche, die man nicht willkürlich beeinflussen kann, also den spezifischen Lungen. Den spezifischen Atemwegswiderstand, da können Sie nicht einfach sagen, Lunge geh auf, Lunge geh zu, so wie ich die Atmung bewusst steuern kann. Und da haben wir eben schon 1992 die ersten super überraschenden Befunde generieren können, dass das, was die Marianne Fuchs da gemacht hat, tatsächlich funktioniert. Das war der Ausgangspunkt. Für mich persönlich ist die Methode der funktionellen Entspannung eine Wegbegleiterin geworden. Ich hatte als 19-Jähriger mal einen schweren Autounfall, habe mir da einen Wirbel gebrochen gehabt und mir war prophezeit worden, dass ich ewig Schmerzpatient sein werde. Da hieß es sogar mal, dass ich so ab 30 damit rechnen muss, im Rollstuhl zu sitzen. Und sitze ich im Rollstuhl? Nee. Und das habe ich definitiv auch dieser Methode zu verdanken, die für mich extrem alltagstauglich ist und auch für meine Patienten. Und das ist so der entscheidende Punkt.
Ja, und das macht ja auch schon ein bisschen deutlich. Sie verbinden ja auf der einen Seite Ihre therapeutisch-praktische Arbeit mit der Forschungsarbeit. Sie sind ja auf
Ja.
beiden Feldern aktiv und das hat mich auch so bewogen, Sie mal genau Sie zu interviewen, weil das selten anzutreffen ist. Jemand, der da auch empirische Grundlagen schafft für die Wirksamkeit unserer Arbeit. Ja. Ja, fangen wir doch vielleicht mal mit den gesellschaftlichen Implikationen an von Atmung. Also wenn wir heute so gucken, und das wird ja auch viel diskutiert, wir leben ja in einer, in einem Informationszeitalter, sehr beschleunigt, sehr schnell unterwegs. Wir haben einen extremen Austausch von Informationen und auch, von Neuigkeiten. Und die Geschwindigkeit unserer Gesellschaft ist ja extrem. Wie weit beeinflusst das eigentlich unsere Atmung? Wenn Sie da jetzt mal als Psychosomatiker drauf schauen, wie ist unser Lebensstil und unsere Atmung, wie sind die miteinander verknüpft?
Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter und habe ja vor Medizinstudium Kulturwissenschaften studiert und möchte es gerne mal aus einer philosophischen Perspektive beleuchten. Machen Sie sich mal deutlich, ob Ost, ob West, ob Süd, ob Nord, unser Atem war schon dort. Also wir teilen einen Luftraum auf diesem Planeten, wo in uns im Moment vielleicht Moleküle aktiv sind, die schon mal in China waren oder in Indonesien und über das Wetter zu uns hingetragen werden. Und wir sind immer wieder durch die Luft, die uns umgibt, mit den Menschen außenrum verbunden. Ja? Und das ist im Kern ja eine hochintime Verbindung, wenn man so möchte. Und sollte uns eigentlich demütig vor dem Leben werden lassen. Na, wir teilen da was Gemeinsames, ob wir auf dem Schlachtfeld stehen oder in einem Konzert sind. Und allein diese Dimension finde ich schon absolut göttlich, um das mal so zu nennen. Und
Ja.
der Atem ist letztendlich der Antrieb, der uns ermöglicht, in der Ausatmung zu sprechen, Worte zu finden und uns damit Gehör zu verschaffen. Also ein super wichtiges Medium.
Es ist ja so, dass die Atmung weitestgehend auch unwillkürlich gesteuert ist. Also wenn ich, um da vielleicht nochmal die Frage aufzugreifen, das heißt, wir müssen nicht darüber nachdenken, wie wir atmen und wie wir darüber unsere Energien bereitstellen. Also nehmen wir mal an, eine sehr gestresste Welt, eine hektische Welt müsste in der Folge eigentlich andere Atemaktivitäten zur Folge haben, als dann, wenn ich bei meiner Liebsten im Arm liege und ich mich ausruhe. Also was würden Sie sagen? Also ist es, könnte man sagen, wir als moderne Menschen haben eine natürliche Form der Atmung ein Stück weit auch verlernt? Müssen Menschen, die zu Ihnen in die Praxis kommen, erstmal wieder überhaupt ihre Atmung wieder entdecken? Müssen die Atemräume neu wieder öffnen? Wie weit würden Sie gehen? Was ist da Ihre Beobachtung?
Ja, also es gibt kein falsches Atmen. Unser Körper ist klug und wir haben ja viele, viele Messfühler in uns, die das so einregulieren, dass an der Zelle genau das ankommt, was die Zelle braucht. Also da können wir uns drauf verlassen. Und auf der anderen Seite ist aber unser Nervensystem, das quasi unseren Stoffwechsel steuert, das unsere Kräfte zur Verfügung stellt, extrem anpassungsfähig und reagiert auf diese Außenreize und zwar sehr, sehr früh, also schon in der Tiefe unseres Seins, wenn ich das so formulieren darf. Es heißt ja immer, ist die Psychosomatik, die hätte es leicht, wenn die nur ein Zielorgan hätte, so wie die Haut oder das Auge, die Augenärztinnen und die Hautärztinnen. Ich sage, wir haben ein Zielorgan, das ist die Formatio reticularis, die eben unsere unwillkürlichen Prozesse, auch den Blutdruck, den Herzschlag steuert. Aber nicht nur das. Das, was wir komplett ausblenden, ist, dass letztendlich alle Sinneskanäle auch über die Formatio wirken. Das heißt, tief in uns drin regulieren wir uns, regenerieren und reagieren vor allen Dingen auf die Welt, bevor es überhaupt das Bewusstsein erreicht. Das heißt, es ist der elementare Vorgang. Und wenn ich verstanden habe, dass der Killer Nummer eins auf unserem Planeten für die Menschen der Stress ist und dass auch das Einzige ist, was ich beeinflussen kann, ne? Die Gene kann ich nur wenig verändern, aber die wahrgenommene, und zwar auf der physiologischen Ebene wahrgenommene Stressbelastung, die ist die entscheidende Größe. Und als Kliniker haben wir den Auftrag, dass wir das, was wichtig ist, so einfach wie möglich, so wirksam wie möglich und so nachhaltig wie möglich unseren Patientinnen und Patienten vermitteln.
Was bedeutet das denn eigentlich jetzt genau, wenn Sie sagen, Stress ist ein Killer für auch unsere gesamten vegetativen Aktivitäten, aber eben auch für die Atemaktivität? Was macht Stress mit unserer Atmung? Wie, wenn Sie das mal in einfachen Worten zusammenfassen würden?
Ja, also der entscheidende Punkt an der Stelle ist, das ist ja immer was ganz Individuelles. Also wie ich die Probleme um mich herum auf der Beziehungsebene im Alltag für mich einordne. Und das kann ich ja oft auch gar nicht beeinflussen. Und wir müssen uns klar machen, eigentlich sind wir Steinzeitmenschen. Ja, wir funktionieren noch auf der körperlichen Ebene genauso wie vor 30.000 Jahren. Und wir hätten es uns sicher auch vor 30.000 Jahren schon unterhalten können. Und die Lösungen im Leben sind immer mit Bewegung verbunden. Also immer mit, ich finde Pilze oder ich baue eine Hütte oder ich laufe irgendwo hin. Und auf diese Bewegung ist alles ausgerichtet, dass die Energie für diesen Moment zur Verfügung gestellt wird. Und dazu braucht es halt den Sauerstoff. Und so dient sozusagen die Atmung unmittelbar der Stressbewältigung. Das ist unser Ziel und das ist auch unser Weg. Einen anderen gibt es nicht.
Würde ja bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer stressigen Situation bin, dass ich vielleicht auch verstärkter einatme und vielleicht auch eine stärkere Sauerstoffaufnahme vorbringe. Das
Genau.
macht ja Sinn, würde jetzt aber die Frage stellen, weil wir das Thema der Steinzeitmenschen jetzt einbringen, kann ich danach auch wieder ausatmen? Kann ich danach wieder ausseufzen? Kann ich aus der Stresssituation wieder rauskommen? Hier scheint ja ein zentrales Problem in moderner Lebensweise zu sein, dass genau dieser zweite Teil oft fehlt, oder?
Naja, also der Punkt ist natürlich, kann ich mehr atmen, hyperventilieren, sagen die Mediziner dazu. Das Problem ist nur, der Sauerstoff wird ja nicht wegverstoffwechselt, weil wir uns ja nicht in Bewegung begeben. Wir fangen ja nicht das Hämmern an, sondern wir bleiben am Bürostuhl sitzen. Ja, und damit stelle ich sozusagen ein Überangebot zur Verfügung, mit dem ich in dem Moment nichts anfangen kann. Das vermehrte Einatmen ist ja eine Belastung für das Herz, muss man sich ja klar machen. Wenn ich einatme, dann senke ich aktiv das Zwerchfell. Ich spanne die Zwerchfellmuskeln an. Und damit entsteht ein Druck auf dem Herzen in dem Moment. Und wenn ich das Ventil aufmache, das Zwerchfell entspannt, kann das Herz auch leichter pumpen, logischerweise, gegen weniger Widerstand. Das heißt, die verlängerte Ausatmung ist rein physiologisch für unseren Körper der schlaueste Weg. Ich kann ja, und da wird ja auch von den Fachleuten oder Pseudofachleuten extrem viel rumdiskutiert an der Stelle. Aber die Mathematik erklärt die Welt. Wenn ich es in einer Minute 60 Mal mein Herz pumpen lasse und ich verlängere die Ausatmung, wenn wir sagen, wir machen mal 6 Atemzyklen, 10 Sekunden, dann habe ich halt 6 mal 5, 30 Mal das Herz in der Belastung bei der Einatmung und 30 Mal in der Entlastung, verlängere ich das Ausatmen auf 6 Sekunden. Dann bin ich bei 36 Mal entlasteter Herzschlag. Ja, und wenn ich jetzt die Frequenz steigere auf 80 G oder so, nimmt die Zahl der entlasteten Herzschläge ja deutlich zu. Also da, wenn wir mit dem, mit der Metapher kommen, kann jeder verstehen, weshalb die verlängerte Ausatmung Sinn macht. Und dann wird oft diskutiert die Pause. Na, viele Yogaschulen sagen, man muss einatmen, Pause machen, ausatmen, Pause machen. Ja, in der Pause hat der Körper das Gefühl, irgendwas blockiert. Das will ich in der Meditation, weil diese Blockade, diese Alarmreaktion dazu führt, dass die Aufmerksamkeitsschwelle sinkt und ich mehr wahrnehme wie vorher. Da macht es einen Sinn. Aber wenn ich mich einer Spannung entziehen will, dann ist für mein Herz das sozusagen das gelebte freie Pumpen die beste Lösung. Wenn ich vielleicht da noch was dazu sagen darf, ein Problem in der klinischen Psychosomatik ist auch, dass wir den Bedürfnissen unserer Patienten nicht unbedingt gerecht werden. Wir haben zwar tolle Programme, auch tolle Entspannungsprogramme, aber wenn ich dann Befragungen mache, ich war ja lange auch bei der Deutschen Rentenversicherung. Und da haben wir machen im Jahr 250.000 Reha-Behandlungen in der Psychosomatik in Deutschland. Und wenn ich dann bei Nachbefragungen höre, dass nur ein Fünftel das tatsächlich anwendet, was sie bei uns in den Kliniken gelernt haben, dann sind nicht die Patienten verkehrt, sondern wir sind verkehrt, weil wir nicht die richtigen Dinge anbieten und es ausreichend gut erklären.
Das bedeutet aber jetzt in dem, was Sie sagen, dass man genau die Atmung jetzt als ein ganz probates Mittel auch einsetzt, um alle stressbasierten Problemstellungen im Bereich der Psychosomatik oder auch Psychotherapie auch gewinnbringend einbringen kann. Das heißt, das entschleunigte Atmen, das ist ja genau das, was Sie da jetzt gerade schon so vorbereitet haben in Ihren Aussagen. Das ist jetzt ein ganz entscheidender Faktor, oder? Diese Verlängerung, die Verlangsamung der Atemrhythmik, um bestimmte Wirkungen im Körper zu erzeugen. Können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen? Das ist ja ein ganz entscheidender, ja, also ein ganz entscheidendes Medium Ihrer Arbeit und Ihrer Forschung, auch diese veränderte, verlangsamte Atemaktivität als Heilfaktor auch einzubringen. Wie erzählen Sie uns mal ein bisschen, was müssen wir uns darunter vorstellen, ganz genau jetzt?
Also das erste Wichtige ist, dass Menschen das sowieso tun, seit Tausenden von Jahren. Wenn sie mal einen Sterbeprozess begleitet haben, und beobachtet haben, wie sich da die Atmung verändert, dann stellt sich genau so ein Atemrhythmus ein. Die Chan-Stokes-Atmung hat eine lange Ausatmung. Dann ist eine lange Pause, dann kommt eine kurze Einatmung, dann kommt wieder eine lange Ausatmung. Und man hat es lang als Zeichen des Todes interpretiert. Und ich würde das Vorzeichen da radikal umdrehen, es ist ein Zeichen des Lebens. Also der Körper versucht nochmal seine Reserven zu mobilisieren. Und tatsächlich, wenn man mal in dem Palliativbereich unterwegs war, es ist so, dass die Menschen dann aus so einer Situation, wo sie wirklich reduziert sind auf das Ein- und Ausatmen, wieder im Leben Fuß fassen können und sich nochmal regenerieren und dann noch ein paar Tage am Leben bleiben. Also es ist was in uns zutiefst Verankertes und auch immer wieder zu beobachtendes, wie das Gähnen zum Beispiel, ist auch eine verlängerte Ausatmung. Oder das Seufzen, Seufzeratmung, der Schritt zur Lösung der klinischen Probleme, der findet sich an dem Punkt, wo wir jetzt wirklich systematisch gelernt haben, dass es einfach Zeit braucht. Also mit ein, zwei Atemzügen verändere ich noch nicht meine Kreislaufregulation. Und die Regensburger Studien, die haben schön herausarbeiten können, dass wir wenigstens 3 Minuten brauchen, bis sich das Vegetativum nachhaltig umstellt. Und die Studien zur Beeinflussung von erhöhtem Blutdruck, und zwar klinisch relevant mit 24 Stunden Blutdruckmessung, In den Studien haben die Probanden zweimal 10 Minuten am Tag entschleunigt geatmet und haben den systolischen Blutdruck im Mittel um 8 mm Hg senken können. Das ist im Vergleich zu medikamentösen Ansätzen viel. Na, viele teure Antihypertensiva schaffen 5. Die entschleunigte Atmung schafft in der 24-Stunden-Blutdruckmessung nachweislich 8.
Heißt
Also
konkret nur mal für
das heißt,
Laien, wenn der einen 140er Blutdruck hat, am oberen Wert, dann hätte er dann 132.
genau. Also das funktioniert, man muss es nur tun. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch rausarbeiten konnten, dass eben diese 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen für die meisten Menschen der richtige Wert ist. Wie kann man das rausfinden? Indem man die Herzratenvariabilität misst, die ja so ein indirekter Parameter für die Entspanntheit sein kann. Das ist in jede Smartwatch mittlerweile eingebaut, aber auch EEG ableitet. Und das ist der Rhythmus, wo wir die Atmung, zwar der einzige Rhythmus, wo wir die Atmung auch im EEG sehen können. Und wenn man so eine Laserflux-Dopplermetrie macht, oberhalb der Nasenwurzel, also den Kapillarpuls misst, auch da der Rhythmus die beste Durchblutung abbildet. Also der Körper synchronisiert sich sozusagen durch an der Stelle. Und das hat man eben bei 7,3 oder 7,5 oder 8,2 sieht man das nicht mehr, sondern das ist für die allermeisten Menschen das, was am erholsamsten erlebt wird, das, was sie auch gut praktizieren können mit der durchschlagenden physiologischen Wirkung. Und dann ist der nächste Punkt die Zeit. Also wir können sagen, etwa die Hälfte der Menschen reagiert nach 3 Minuten. Also alles unter 3 Minuten ist zu wenig. Na, dieses Atme 10 Mal durch und dann mach weiter, ist einfach zu kurz. Und nach 5 Minuten haben wir etwa 80% der Probanden in diesen State überführt, nachhaltig. Und nach 10 Minuten alle. Das heißt, ganz einfach, wir gaukeln in dem Moment unserem Körper vor, er schläft. Ja, so von außen zugeführt. Und es führt zu dieser vegetativen Durchregulation in Richtung Regeneration. Es geht ja nicht um Entspannung. Der Auftrag ist, es geht ja viel, viel tiefer auf der zellulären Ebene, Reparationsprozesse der Mitochondrien an der DNA überhaupt zu ermöglichen.
Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Dass es hier nicht um entspannte Atmung geht, sondern es geht um einen bestimmten Zustand, eine bestimmte Rhythmisierung der Atmung, die einen maximal positiven Effekt auf alle Systeme im Körper hat, oder?
Genau.
Und es scheint genau dieser 4-6-Rhythmus zu sein, weil das ist, fand ich auch nochmal sehr spannend, dass Sie sagen, wir haben so viel rumexperimentiert mit verschiedenen Rhythmen. Und genau an der Stelle so eine Art universelles Muster der Atmung gefunden, wo die höchste Positivwirkung auf die
Ja.
Gesundheitsregulation so stattfindet, oder?
Genau.
Was
Genau.
sind denn positive Wirkungen? Also wenn Sie, ich habe es jetzt so verstanden, Sie lassen die Leute in Untersuchungen, aber auch in der Praxistherapie zweimal am Tag 10 Minuten diese verlangsamte, entschleunigte Atmung machen. Und jetzt geht es ja darum, und was passiert dann ganz subjektiv für die Menschen, die das praktizieren? Was berichten die? Was lässt sich messen?
Ja, also ganz konkret kann jeder zu Hause ausprobieren mit dem simplen Blutdruckmessgerät. Blutdruck und Puls gehen runter. Das ist der wichtige Effekt. Der zweite wichtige Effekt ist, dass wir auch die Wahrnehmung von Entspannung, auch das kann man ganz leicht messen für sich selbst, dass wir das steigern können. 4 Fragen zwischen 0 und 3. 0 bedeutet gar nicht, 3 bedeutet maximal. können Sie für sich jetzt in dem Podcast auch beantworten und jeder Zuhörer, wie wohl fühle ich mich gerade? Zwischen 0 und 3, 0 gar nicht wohl, 3 super wohl. Wie ruhig bin ich gerade? Wie gelöst fühle ich mich gerade auf der körperlichen Ebene? Und wie geborgen fühle ich mich? Na, und dann kommt ein Wert raus, wenn wir die addieren zwischen 0 und 12. Und man erreicht durch Maßnahmen eine Verbesserung so um die 2, 3 Punkte. Und so kann man das im Alltag schon prüfen. Da braucht es keine teure Smartwatch dazu. Auch da könnte man das sehen. Und diese entschleunigte Atmung ist im Prinzip mittlerweile in jede Uhr eingebaut. Und das als Angebot, also ist gut angekommen. Und das hat vielleicht auch damals, als Steve Jobs das in die iWatch eingebaut hat, war möglicherweise auch für die entschleunigte Atmung ein Durchbruch. Er hat nur den Fehler gemacht, hat es als für eine Minute angeboten. Also da war auf dem richtigen Weg, aber in der Endstrecke gescheitert. Das Rädchen kann man maximal auf 5 Minuten stellen, aber vorgeführt hat es mit einer Minute. Gut, aber bin da sehr dankbar, dass das so nach vorne geschoben wurde. Und also das sind die nachweislichen physiologischen Punkte. Und dann gibt es halt klinische Studien über den Bluthochdruck hinaus. Schon lange bekannt ist bei den chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen, dass die Lippenbremse, das ist ja auch eine entschleunigte Form der Atmung, dass man da einen Effekt erreichen kann. Oder wenn wir mal das Rauchen nehmen. Das ist ja eigentlich eine paradoxe Geschichte. Nikotin regt an. Warum entspannt rauchen? Weil die Leute beim Rauchvorgang entschleunigt atmen. Lange Ausatmung, kurze Einatmung. Das heißt, der Effekt der entschleunigten Atmung ist so stark, dass er den anregenden Effekt des Nikotins überspielt. Also viele Leute nutzen halt den Glimmstängel dafür, um in diese entspannende Situation zu kommen. Kann ich auch weglassen, kann ich so auch hinkriegen.
Aber Sie würden es nicht empfehlen als Maßnahme. So weit können Sie nicht gehen, oder? So sagen jetzt die
Nein,
Atem.
das Nikotin macht ja auch genügend Ärger. Also dann kann man die 14.000 Schadstoffe in der Zigarette, die ein Problem generieren. Also aber der entscheidende Punkt ist, wenn wir das gesellschaftlich hinbekommen, dass das entschleunigte Atmen genauso toleriert wird wie die Zigarettenpause, ist schon mal viel gewonnen. Ein weiterer Aspekt ist, dass wenn wir selber zählen, zählen wir zu schnell. Also es macht einen Sinn, wenn man einen äußeren Taktgeber dafür hat. Das kann Musik sein, das kann eine schlagende Uhr sein. Gibt es so Devices mittlerweile, die Atemtakte, die diesen Rhythmus anbieten. Da gibt es ein sehr schönes Gerät, das vibriert. Das hat den großen Vorteil, dass ich es auch in der lauten Umgebung einsetzen kann, in der Fabrikhalle zum Beispiel. Auch als Notfall, im Notfallkit, im Flugzeug oder so wäre es super, wenn sowas vorhanden wäre. Ich hatte mal vor ein paar Monaten so eine Erste-Hilfe-Situation im ICE. Wenn es da in dem Koffer einen Atemtakter gegeben hätte, dann wäre das für alle Beteiligten wesentlich einfacher gewesen. Na, weil das schwierig ist dann, wenn da jemand am Boden liegt und man sich kümmert, dem dann das mit der entschleunigten Atmung zu erklären und vorzuzählen, da hat man gleich gottesdienstähnliche Zustände außenrum, ne? Weil ja viele, viele Ohren dann da mithören wollen, was passiert, würde man die Situation auch entlasten können. Also es gibt einfache Dinge. Bei mir auf der Website biete ich so ein Soundfile an, wo man zur Ausatmung Meeresrauschen hört und die Einatmung über den Regentropfen getriggert wird. Das bietet den großen Vorteil, dass das Naturtöne sind. Die regen einen nicht auf. Die kann man immer hören. Und das Zweite ist, dass die außerhalb der Sprachbanane sind. Also das heißt, ich kann mich normal unterhalten oder kann normal mir einen Film anhören und das läuft halt nebenbei. Und dann, wenn ich mag, konzentriere ich mich auf diese entschleunigte Atmung. Ich kann das auch in der Besprechung laufen lassen. Das merkt man dann gar nicht mehr, dass das läuft. Und wenn man das Gefühl hat, man ist nicht mehr so ganz frisch oder kann sich nicht mehr konzentrieren, dann ist das eine Möglichkeit, da auch wieder reinzukommen. Oder es gibt auch Lampen, die das anbieten, ne, wo dieser Rhythmus transportiert wird. Wir waren vorhin bei dem 2 mal 10 Minuten. Ich propagiere, dass man das viel mehr in den Alltag integriert. Also lieber auch noch mal öfter. Und dann ist es nachhaltiger. Und es gibt mittlerweile auch zumindest eine Studie, die gezeigt hat, dass das die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Und es gibt eine Studie, die zeigt, dass es zum Beispiel bei so Beschwerden wie während der Wechseljahre eine Entlastung bringen kann. Also es gibt ein paar Felder bei den Angststörungen. Muss man der Ehrlichkeit halb sagen, das ist in der Verhaltenstherapie in der Regel so, dass verschiedene Techniken kombiniert werden. Und da ist die entschleunigte Atmung halt eine Komponente neben den kognitiven, die auch zum Einsatz kommen. Aber das war eine der ersten Studien, wo das gezeigt wurde, dass das auch Sinn macht und angstreduzierend wirkt.
Wäre jetzt ja vielleicht eine Frage, gerade bei Panikstörungen, Menschen, die in eine Panikattacke kommen und sie hätten jetzt so einen Atemtakter, den sie da vorschlagen, auch mit Vibrationseffekt, könnte ich mir jetzt erstmal sehr gut vorstellen, dass so jemand, der merkt, ah, da rollt was auf mich zu, ich kenne ja diese Biofeedbacks, sie kriegen ja auch die Körpersensation mit, wo da jetzt eine Angstattacke droht, dass man dann den Atemtakter einsetzt und vielleicht da eine Gegenmaßnahme sozusagen präventiv einleitet.
Genau, ganz genau. Also ist eine ideale Möglichkeit und der ist auch vom Gerät her, ist er so groß wie eine Schnupftabakschachtel oder ein Tic-Tac. Das kann man gut in der Jacken- oder Hosentasche haben. Und dann checken das auch, das steckt das Umfeld das nicht, dass der aktiviert wird und gut ist. Kann man sich was Gutes tun. Und den kann man, ich werde auch immer gefragt, ja, App, kann man da nicht eine App nehmen, da den Stressball oder so? Natürlich kann man. Aber es gibt Bereiche, wo man keine App, kein Handy mit reinträgt, zum Beispiel in der OP-Vorbereitung. Da ist der Atemtakter, den man leicht desinfizieren kann, ideal. Oder in der Notfallsituation drücke ich ja niemandem mein Handy in die Hand, der muss ja vielleicht was anderes damit erledigen und sage, atme mal nach dem Rhythmus, der dir da gezeigt wird. Sondern den Atemtakter habe ich in der Kitteltasche, den gebe ich weiter. Und nach dem Einsatz sammle ich den wieder ein. Also wäre super easy, sowas so zu
Ganz
gestalten.
probat, ne? Ganz ein, so
Ja.
schnell eine Umsetzung, einfach eine Umsetzung. Da so hört es sich an, ne? Also kann
Genau.
ein Zahnarzt ja auch in der Hand halten und wenn jemand Angst
Genau.
hat.
Haben wir 2 Studien gemacht. Genau so funktioniert. Na, es kann man am Tresen in der Wartezone erklären, wenn man merkt, dass jemand ein wenig ängstlicher ist. Bin da ja ein Riesenfreund von Fragebögen, kann man ja vorab schon mal checken. Angst beim Zahnarztbesuch und das kann man super schon in der Wartezone reduzieren. Und dann gehen die Patienten ganz anders vorbereitet ins Zimmer rein.
Ja, toll.
Und auch das Team ist entstresst, wenn der Patient entstresst ist.
Also es hat
Sonst
einen
ist er besser
vegetativen
gekommen.
Ansteckungseffekt sozusagen,
Ja,
ja.
sowieso, sowieso. Ne? Das ist ja dann, da entwickelt sich ja viel draus. Ne? Bin ich entspannt, in unserer Traumatherapie mit den Kindern war eine wichtige Maßnahme, dass die Traumahelfer selbst entspannt sind, weil das sich unmittelbar auf die Kinder auswirkt.
Ja, das macht Sinn. Und das bringt natürlich da die Frage auf. Wir sprechen jetzt ja schon über den Punkt Einsatz bei Menschen mit spezifischen Psychopathologien. Und wenn wir jetzt so einen Atemtakte einsetzen und der hat so eine fulminante Wirkung auch als Gegensteuerung, zum Beispiel zu bestimmten Angstattacken, wie bedeutungsvoll ist denn jetzt im Vergleich dazu die psychotherapeutische Mitbearbeitung? Und wie ist das Verhältnis jetzt von diesem ja, manualisierten technischen Vorgehensweise im Verhältnis zur psychodynamischen Arbeit oder auch zur tiefer gehenden Psychotherapie?
Ja, also es ersetzt sie natürlich nicht, aber es ist so ein Erste-Hilfe-Kasten für die Seele, würde ich sagen. Ja, und der Einsatzbereich ist wesentlich natürlich bei den körperbezogenen Beschwerden. Da sehe ich die Hauptindikation und bei den Ängsten. Und er bringt auch als strukturierte technische Möglichkeit, den Patienten praktisch ein autonomes Handeln zu ermöglichen. Die merken, sie sind belastet, sie können unmittelbar was tun. Und bei uns hat sich's bewährt, und ich empfehle das auch gerne immer wieder weiter, dass man in Krisensituationen bei unterschiedlichsten Störungen strukturiert vorgeht. Und das Erste, was die Patienten bei uns lernen, ist eben die entschleunigte Atmung. Dann gibt es eine weitere Komponente, die mehr auf die bilaterale Aktivierung schaut, also das, was wir auch in der Traumatherapie beim EMDR haben, kann man auch bei mir auf dem YouTube-Kanal sehen. Schur nennt sich das, Schur Entspannung pur. Ist eine Technik aus der Sufi-Meditation entliehen, auch super einfach, super wirksam, nonverbal. Und natürlich stellt sich in dem, wenn man Schur macht, auch die entschleunigte Atmung automatisch ein. Es ist einfach der andere Ansatz. Und ich mag ja so Strukturhilfen wie das Alphabet. Im Deutschen ist es halt erst die Atmung und dann die Bewegung. Im englischsprachigen Raum kommt zuerst die Action und dann das Breathing. Spielt keine Rolle. Na, wichtig ist nur, dass ich gestuft vorgehe. Und in den allermeisten Fällen bin ich an der Stelle schon an dem Punkt, wo die Patienten sich wieder selber regulieren können. Also das entscheidende Stichwort ist Selbstregulation. Und dann habe ich natürlich in 6 Wochen stationärem Aufenthalt Zeit, den Menschen noch mehr beizubringen, wenn mal die Basics geschaffen sind. Und mit der funktionellen Entspannung, die ich am Anfang schon erwähnt habe, habe ich eine wunderbare Möglichkeit, es sehr alltagsnah zu integrieren. Ja, und das ist dann letztendlich das Ziel. Auch das kann man kennenlernen und lernen. Bei mir auf der Station ist mir das so wichtig, dass ich die Körpertherapie da selbst anbiete und auch immer wieder versuche, junge Leute dahin zu führen. Und bei mir lernt es seit 20 Jahren jeder Patient.
Was genau ist denn jetzt die funktionelle Entspannung? Weil ich gehe nicht davon aus, dass alle das kennen, die hier zuhören. Vielleicht können Sie uns mal einen kleinen Einblick geben, wie Sie mit der funktionellen Entspannung und auf die Atmung einwirken und auf diese Funktionen, über die wir gerade geredet haben.
Genau. Also wir nützen die Atmung als Grundregulativ. Aber wir bauen zusätzlich noch eine Komponente ein, die beschwerdeorientiert ist. Und sozusagen der Königsweg ist die Aktivierung der Körperselbstwahrnehmung. Das kann man selber in einem kleinen Experiment für sich auch zu Hause problemlos ausprobieren, wenn Sie einfach mal den Arm nach vorne ausstrecken und die Augen zumachen, dann wissen Sie, wo Ihr Arm ist. Sie können Ihren kleinen Finger ein bisschen über die Linie der anderen Finger bewegen oder wieder nach unten senken und Sie können auf einen Millimeter genau feststellen, wo Ihr Finger im Raum ist. Und das Verblüffende ist, dass diese 7 Kilo, die der Arm wiegt, die werden ja rausgerechnet. Na, dass wir uns überhaupt bewegen, ist ein hochkomplexer Vorgang. Und Die meiste Aktivität in unserem Gehirn ist letztendlich damit beschäftigt, dass das Vegetativum gesteuert wird, dass unsere Leber, unser Darm, unser Herz ausreichend gut funktionieren, aber auch, dass wir unseren Bewegungsapparat zielgerichtet am Laufen haben. Da denken wir keine Sekunde drüber nach, aber bei jetzt auch tagesaktuellen psychosomatischen Problemen wie dem Post-Covid-Syndrom zum Beispiel, wo die Leute eine massive Erschöpfung spüren oder Schwere in den Gliedern, da kann man mittlerweile sehr klar sagen, das ist ein Problem der Software. Also wir finden selten mal tatsächlich eine Veränderung des Stoffwechsels in der Zelle. Das mag es auch mal geben, aber die Folge dieser, in der Regel sind es ja Gefäßinnenwandentzündungen, die an unterschiedlichen Körperstellen aktiv sind, blöderweise auch im Gehirn, verstellen diese Regelmechanismen. Und mit der funktionellen Entspannung überschreiben wir sozusagen dieses System, das nicht mehr selbstständig die richtigen Informationen bietet. Durch zwei Komponenten. Einmal, dass wir uns durch die kleinen Bewegungen, wir werden gleich noch welche machen, damit Sie wissen, was ich meine, die Aufmerksamkeit ablenken von der Zone, wo wir die Beschwerden haben. Und ablenken hat in unserem Kulturraum leider Gottes sehr minderwertige Bedeutung, als ob es was Zweitrangiges wäre, lenkt dich halt ab. In dem Wort lenken steckt ein zentrales Lebensprinzip. Wir lenken ein Auto. Und das ist der entscheidende Vorgang, ob es geradeaus geht oder nach links oder nach rechts. Und genauso ist es auch bei der Aufmerksamkeitslenkung. Das ist die entscheidende Größe. Und was wir zusätzlich machen, ist, dass wir mit bildhaften Vorstellungen arbeiten. Das heißt, man muss sich immer klar machen, es passiert ja alles im Gehirn. Es ist Software. Und wenn ich jetzt ein Problem habe, zum Beispiel in der rechten Schulter, dann spüre ich da Schmerz. Ich merke, es zieht, aber es ist irgendwie diffus. Wenn ich jetzt versuche, das abzugrenzen und sage, es fühlt sich an wie eine Patientin hat mal das Bild gebracht, wie wenn da hinten ein so ein nasser Schwamm wäre, der so an einer Stelle mehr zusammengedrückt ist wie an der anderen. Dann habe ich ein konkretes Bild. Das heißt, ich verknüpfe im Gehirn die Region, in der die Sehrinde ist, wo die optischen Bilder generiert werden, verbindet es mit dem Frontalhirn und der Erinnerungen. Was bedeutet Schwamm? Was habe ich da für ein Bild? Wie ist es für mich beladen? Und damit aktiviere ich ein weiteres funktionelles neuronales Netz. Und in der Kombination mit der Aktivierung meines Körperbildes durch die kleine Bewegung und der bildhaften Vorstellung in der Ausatmung verändere ich die Wahrnehmung. Das ist der Weg, den die funktionelle Entspannung geht. Und der Riesenvorteil ist, ich brauche keine 3 Minuten mehr. Es reichen mir 2, 3 Atemzüge. Das heißt, ich habe die Maßnahme selbst runtergebrochen auf eine halbe Minute. Und damit ist es absolut alltagstauglich, dass ich kann das im Sitzen, im Stehen, im Liegen, egal wo ich bin, weil die kleinen Bewegungen, das wäre jetzt, wenn wir es mal kurz miteinander machen, eine Übung zum Beispiel im Kiefergelenk links, wenn Sie sich vorstellen, das Kiefergelenk ist ein Sattelgelenk, das kann man in 3 Ebenen bewegen und der Unterkiefer wäre sowas wie eine Schaukel. Und stellen Sie sich vor, ein Dreijähriger schaukelt. Der schaukelt von innen nach außen, der schaukelt von vorn nach hinten, der verdreht vielleicht die Schaukelschnüre ein bisschen. Und gleichzeitig verlängern Sie die Ausatmung durch ein Seufzen oder durch ein Brummen. Brummen ist sowieso gut. Das machen wir viel zu wenig. aktiviert nebenbei die Stickoxidproduktion in unseren Schleimhäuten, tun wir uns was Gutes gegen Viren und gegen Bakterien, also ruhig ein bisschen brummen. Bei den Sannyasins war es das Om, war es medizinisch super kluge Geschichte gewesen, verlängerte Ausatmung plus Brummen kann man ruhig machen. Na, beim Chanten, die langen Gesänge, das ist auch entschleunigte Atmung mit Brummen verbunden, super gesund. Also es gibt viele Möglichkeiten und die funktionelle Entspannung ist halt die stilleste unter denen. Na? Die kann ich, wenn ich merke, ich bewege mich und sie merken jetzt auch, dass sie schlucken müssen, das heißt, das ist das sichere Zeichen, dass sie auf vegetative Versorgung umgeschaltet haben. Und dann kann ich auch auf die andere Seite gehen. Schau mal, wie schaukelt denn die rechte Seite? Kann die auch so schaukeln? Wie weit sind die auseinander? Also ich beschäftige mich mit meinem Körperbild, mit meinem Körper selbst. Dann kann ich eine Stufe weitergehen, so wo der Kopf auf der Wirbelsäule aufsitzt. So ein leichtes Kreisen, so wie wenn man im Bus steht und der Bus fährt los und der Kopf kreist so ein bisschen. Und das auch wieder verbunden mit der Ausatmung und das nochmal wiederholen. Und dann schauen, vielleicht finde ich ja ein Bild. Vielleicht vorhin waren wir bei dem Schwamm, der da ausgewrungen wurde in der Schulter. Vielleicht tut sich da ja schon was. Ist der Schwamm vielleicht ein bisschen großporiger geworden oder nicht mehr so schwer oder so. Dritte Ebene wäre die Schulter. Jetzt sind wir wieder auf der Seite, wo wir vorhin angefangen haben. Also wir wechseln auch immer die Seiten und damit haben wir quasi das Prinzip der bilateralen Stimulation auch mit drin. Na, so ein leichtes Rollen in der Schulter ohne Kraft. Auf der einen Seite verbunden mit der Ausatmung immer wieder, na, einen leichten Seufzen. Und auf der anderen Seite auch wieder die Ausatmung ein bisschen länger laufen lassen. Und ganz am Ende noch so eine Verbindung von der Wirbelsäule hinten oben, da wo wir vorhin angefangen haben mit dem Kopfrollen. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Wirbelsäule ja durch diese kleinen Facettengelenke sind die einzelnen Wirbel verbunden. Und dann geht es so nach unten und rascheln Sie mal mit Ihrer Wirbelsäule. So wie wenn in einem Frühjahr Wind haucht durch ihn. Blätter, frische grüne Blätter an einem Baum geht, mal so mit der Wirbelsäule rascheln und schauen, wie weit sie nach unten kommen. Genau. Und wenn Sie jetzt vorher den Fragebogen zur Erfassung der Entspannung gemacht haben, also wie wohl fühle ich mich, wie ruhig bin ich gerade, wie gelöst fühle ich mich und wie geborgen fühle ich mich, könnte es sein, dass der Punktwert um 2 bis 3 Punkte gestiegen ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, das war das Standardprogramm, das wir in den ersten Studien bei der COPD und beim Asthma eingesetzt haben und damit damals dieselben Effekte erzielt haben wie mit dem Salbutamol. Das war damals das Standardmedikament. Oder in der Kopfschmerzstudie im Jahr 2000 eingesetzt haben, wo wir das über den Kopfschmerzkalender dann geprüft haben und die Anzahl der kopfschmerzfreien Tage signifikant steigern konnten und die Schmerzausprägung signifikant senken. Also mit einfachen Möglichkeiten, schnell erklärt, alltagstauglich, eine gute Strategie, die die wirksamen Komponenten, die wir entdecken konnten, wie die Verlängerung der Ausatmung als Prinzip und die bilaterale Stimulation, das miteinander integrieren. Und das lernen bei mir alle Patienten.
Das ist sehr, sehr schön. Und auch das, ich habe es jetzt gerade mal mitgemacht nochmal. Es ist eine Verknüpfung verschiedener Komponenten, Aufmerksamkeitslenkung, Imagination und dann wie Rückkopplung auch die Atmung. Also man ist wie so eine zirkuläre Bewegung, ne?
Genau,
Und
genau.
macht so eine Selbstverstärkung aller Systeme auch, ne? Bildung stärker, Selbstwahrnehmung verstärkt sich, merke einen Effekt da sofort, ich merke, das löst sich was im Körper. Geht halt sehr, sehr schnell. Das Tolle ist, es ist ja super einfach, ne? Also man könnte sagen, es hat ja, Medizin kann einfach sein, sagen Sie, glaube ich, an
Genau. Genau.
Also das ist, gefällt mir daran, dass es sehr, sehr wirksam auf der einen Seite ist, aber auch eben auch selbstwirksam. Ich kann was tun, ich kann direkt sozusagen intervenieren und auch in den Alltag umsetzen. So ist, glaube ich, auch Ihre Maxime, ne?
Und wichtig, es hat jetzt hier bei uns nicht den Anspruch, Psychotherapie zu sein. Es ist alltagsnah. Aber ich kann natürlich die Grundthemen, die dann, wenn ich drüber reden würde, ne, wenn man dann in Austausch geht, wo finde ich meinen Halt, wo sind meine Grenzen, wie spüre ich meinen Raum, wie finde ich meinen Rhythmus, sind es Lebensthemen. Und die kann ich dann in die Psychotherapie mit reinnehmen. Ne? Egal, ob ich jetzt Psychodynamiker bin oder Systemiker oder Verhaltenstherapeut. Na, das sind ja universelle Begriffe, die alle Menschen erreichen und unmittelbares menschliches Bedürfnis anrühren.
Wenn wir jetzt nochmal zu den Anfängen der körperorientierten Psychotherapie zurückgehen und da mal schauen, die Pioniere dieser Arbeit, unter anderem der Wilhelm Reich oder der Elsa Gindler und andere, die diese Arbeit ja entfaltet haben, wo die Atmung ja immer eine zentrale Rolle gespielt hat. Aber
Ja.
gerade die tiefenpsychologisch orientierten Körpertherapeuten wie Reich haben ja sehr stark betont, dass die Atmung so ein immensen Effekt auf die Affekte und Emotionen haben und dass die unter Emotionsunterdrückung ja in gewisser Weise auch eine Spur in der Atemtätigkeit, in den Atemmustern hinterlässt. Also man könnte sagen, wenn ich Wut unterdrücke, Angst unterdrücke oder meine Traurigkeit schlucke, dann wird das einen Niederschlag haben in meiner Atemregulation. Würden Sie so weit gehen, wenn man jetzt entschleunigtes Atmen macht, dass man dort bezüglich auf diese Musterbildung eigentlich auch Veränderungen bekommt? Oder würden Sie sagen, nee, da müssen wir dann auf jeden Fall immer eigentlich psychotherapeutisch rangehen?
Also die Körpertherapien, die Sie jetzt gerade genannt haben, die ja zum Teil auch gemeinsame Wurzeln mit der Marianne Fuchs haben, die müssen sich leider die Kritik gefallen lassen, dass die Empirie die Konzepte nicht bestätigt hat. Also da bewegen wir uns ausschließlich im spekulativen Raum. Der Punkt ist, die Psychotherapie ist gerade in Deutschland super aufgestellt. Wir haben wirksame Verfahren, die von klugen Leuten, die ausreichend Distanz zu dem Verfahren haben, das ist ja oft auch ein Problem. Den Bias habe ich ja auch als begeisterter FEler, ne, dass ich sagte, mein Ding, das ist es. Aber es ist gut, wenn man das aus dem Abstand heraus anschaut. Und da kann man klar sagen, über VT-Wirksamkeit müssen wir nicht diskutieren. Die psychodynamische Therapie, die ist in jetzt nicht unendlich vielen Studien, aber ist gut belegt. Die Psychoanalyse hat sich schwer getan, aber ist praktikabel. Wir haben die Systemik, wir haben die Neuropsychologie. Wieso soll ich denn Lebenszeit verbrennen mit Methoden, die wissenschaftlich, die nicht zielführend belegt sind? Ich bin der Gesellschaft schuldig, wenn ich Gelder ausgebe. Im Rahmen der Krankenkassen ist es sowieso verboten, in der kassenfinanzierten Therapie, Körpertherapie einzusetzen. Die Kasse bezahlt psychodynamische Therapie, sie bezahlt nicht psychodynamische Körpertherapie. Das ist vielen Therapeutinnen und Therapeuten auch gar nicht klar, dass man da sich auch legal in gefährliche Gewässer begibt. Na, im Krankenhaus habe ich die Experimentierklausel, da kann ich mehr überprüfen und da ist es auch in einem qualitätsgesicherten Rahmen mit Fragebögen vorher, nachher. Ich kann mich vergleichen im Benchmarking mit anderen Kliniken und an dem Punkt kann ich dann schon sagen, wer heilt, hat recht. Also wir haben ja auch humanistisch orientierte Kliniken, die mehr Körpertherapie bieten. Ich gehe dann immer auch den Begriff Körperpsychotherapie aus dem Weg, weil wir definierte Einheiten anbieten müssen, um Kassen mit den Kassen abrechnen zu können. Und da steht halt nun mal Psychotherapie durch approbierte Psychotherapeuten im Rahmen der Leitlinien drin. Und es gibt keine Leitlinien für Körpertherapie. oder für Körperpsychotherapie. Die Körpertherapie hat so eine spezielle Rolle letztendlich, weil sie auch unter der Ergotherapie subsumiert werden kann und einfach stattfindet.
Okay, das ist aber die Körpertherapie. Ich würde
Das
schon
ist
unterscheiden zwischen Körper- und Körperpsychotherapie. Also das, das wäre jetzt vielleicht
ja.
interessant, weil ich höre Sie sehr kritisch, weil man könnte ja die Marianne Fuchs mit der funktionellen Entspannung auch sehr klar in den Bereich der körperorientierten Psychotherapien subsumieren. Oder würden Sie das nicht tun?
Die Marianne war keine Psychotherapeutin.
Mhm.
Definitiv nicht.
Mhm.
Die hat, was die Selbstregulation angeht und die Autonomieentwicklung, viel getan. Die war sicher eher im pädagogischen Feld unterwegs, in der Selbstreflexion, die sie dadurch angeregt hat. Aber die Marianne hat keine Störungsbilder behandelt.
Aber die funktionelle Entspannung ist Teil der Gesellschaft für Körperpsychotherapie.
Genau,
Insofern hat sie sich ja dort auch angeschlossen. Also.
ja, hat sich da verortet. Ja, also ich würde sagen, wir haben im Prinzip vier verschiedene Richtungen in der funktionellen Entspannung. Wir haben einmal die klassische Form funktionelle Entspannung nach Marianne Fuchs, ganz klar. Dann hat sich für die Körperpsychotherapie sowas wie funktionelles Embodiment entwickelt, wo wir die Techniken und Ansätze der FE nützen in der Körperpsychotherapie oder auch in der etablierten Psychotherapie. Da hat es auch seinen Platz, so wie ich das mit den Themen vorhin dargestellt habe. Dann gibt es das funktionelle Empowerment für den ganzen Bereich der Beratung und Pädagogik, wo man mit diesen selbstregulativen Techniken ja auch die Präsentationen verbessern kann, zum Beispiel die Performance in einem Vortrag, ne, die Selbstsicherheit beim Präsentieren von Wissen. Ne, da kann man das gut unterbringen. Und letztendlich steht FE für mich auch für Forschen und Entwickeln. Dass wir also schauen, wohin kann diese ganze Geschichte gehen.
Ja, das ist interessant. Also nochmal auch diese Einordnung Ihrer Arbeiten auch in diesen größeren, komplexen Raum der Psychotherapie und Psychosomatik als Ganzes mal zu hören. Vielleicht zum Abschluss, ich stehe ja so ein bisschen auch mit dem Podcast so dafür, verschiedene Zugänge und Methoden auch zusammenzutragen, die vielleicht auch für so emotionalen Klimawandel in unserer Welt so, ja, sage ich jetzt mal, was Gutes tun. Und wenn Sie da mal mit Ihrer Arbeit an die frühe Entwicklung von Kindern denken und die präventive Entwicklungsförderung. Was fällt Ihnen da in Bezug auf die Atmung ein? Haben Sie da eine Vision, wo Sie sagen, da würde ich mir was wünschen, sozusagen für Kinder und Atmung?
Ja, also ich wünsche mir, dass das, was wir mal in einem Projekttag in einem Regensburger Gymnasium gemacht haben, nämlich entspannte Schule, dass sowas, wo wir genau diese Techniken auch 600 Schülern, 150 Eltern und 50 Lehrern vermitteln konnten in 5 Stunden, wo wir, was wir jetzt in dem Podcast gemacht haben, im Prinzip kindgerecht, auch in kleinen Seminarformen den Schülern beigebracht haben oder nahegebracht haben, dass das mehr Raum gewinnt. Also ideal wäre, wenn die Kinder Selbstregulation systematisch lernen könnten und das in der Gesellschaft auch als akzeptierte Form des Miteinanders umgeht, dass man sieht, okay, der macht jetzt gerade entschleunigte Atmung, den lasse ich. Ne? Und nicht als Lehrer sag, was machst du denn jetzt gerade da für einen Schmarrn? Ne? Wie ich in die Schule gegangen bin, wir haben in der Früh als allererstes mussten wir aufstehen. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Damit habe ich schon eine bilaterale Stimulation drin gehabt in dem Vorgang des Aufstehens. Und dann haben wir ein Lied miteinander gesungen oder ein Gedicht aufgesagt. Das ist entschleunigtes Atmen. Ne? Also bringen wir es den Menschen wieder zurück. Na, es ist okay, wenn jemand durch den Bahnhof läuft und summt. Es ist okay. Na, es ist nicht komisch, wenn jemand im Zug sitzt und vor sich hin summt. Das sollten wir schaffen.
Ja, okay. Also ich habe verstanden und ich glaube, das ist sehr deutlich geworden, wie zentral eben die Atemfunktion ist. eben vielleicht nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für unser gesamtes gesellschaftliches Zusammenwirken. Weil irgendwie ist ja auch klar, das Atmen bringt uns in eine bessere Grundverfassung, in eine bessere Emotionsregulation, in eine bessere Beziehungsbereitschaft. Also lasst uns atmen. Und so heißt ja auch Ihr Buch, das heißt ja auch langsamer atmen, besser leben. Also es bringt,
Ja.
glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Dieses Buch ist ja auch im Psychosozialverlag erschienen und dort erhältlich. Kann man alles nochmal, vor allen Dingen die Studienlage dazu, gut nachlesen. Empfehle ich auch jedem, der sich jetzt tiefer dort einarbeiten möchte. Herr Löw, danke für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen da mal so, ja, im Galopp durch diese verschiedenen Aspekte dieser Arbeit zu marschieren. Und ich glaube, es wird viele Menschen neugierig machen, mehr darüber zu erfahren. Und das war ja genau der Sinn.
Freut mich sehr. Ja, habe auch gerne mitgemacht und danke für den Raum, den Sie mir gegeben haben.
Ja, danke schön. Und ich glaube, wer mehr über Ihre Arbeiten wissen möchte, Sie haben es gerade schon im Gespräch angedeutet, Sie haben eine Homepage, wo man noch manches, glaube ich, noch runterladen kann.
Ja.
Vielleicht mögen Sie die noch mal sagen. Wo können die Leute?
Also ganz einfach www.prof-löw.de, Löw mit LOEW.
Alles
Findet
klar.
man gut. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo es viele Vorträge gibt zu unterschiedlichen Themen rund ums, nicht nur rund ums Atmen, rund um die Psychosomatik und die Kulturwissenschaft.
Toll, genau das. Und ich glaube, das schreiben wir auch noch mal in die Anmoderation vom Podcast. Können Sie da auch noch mal runterladen und schauen, so dass Sie da auf diese Quellen kommen. Also, danke Ihnen an den Geräten fürs Zuhören und dabei sein. Es geht demnächst wieder weiter. Bitte bleibt auf, schreibt euch ein und dann hört ihr Neues von uns, wann die nächsten Gespräche kommen. Ihnen nochmal vielen Dank und noch einen schönen Tag und bis bald.